Gut, wir haben also heute das Thema selbstlose Liebe. Wir sind letztes Mal von dem Einheitsempfinden ausgegangen. Das Einheitsempfinden ist die wesentliche Grundlage der spirituellen Entwicklung. Ich versuche nochmal darauf einzugehen, was bedeutet das Einheit? Dazu nehme ich genau das Gegenteil von dem Gewöhnlichen, was wir normalerweise für ein Bewusstsein haben. Wir haben nämlich das Subjekt-Objekt-Bewusstsein, das duale Bewusstsein. Es fällt uns gar nicht mehr auf, dass wir zwischen uns und der Welt einen Unterschied machen. Und im Einheitsbewusstsein gehen wir eben davon aus, dass der Mensch auf der inneren Ebene eins ist mit allem, was um ihn herum ist. Je mehr wir uns die Person anschauen, je mehr wir das Äußerliche erblicken, umso mehr Unterschiede sehen wir. Das ist ganz natürlich, dass wir im anderen einen anderen Menschen wahrnehmen, der unter Umständen ganz andere Interessen hat. Und unter Umständen müssen wir diskutieren oder sogar den Grenzen setzen oder im schlimmsten Fall sogar kämpfen um unsere Dinge im äußeren Leben. Aber in der Meditation zeigt sich, dass je mehr man sich nach innen wendet, umso mehr verschwinden die Unterschiede zum anderen Menschen. Und sogar auch zur Natur oder zur Welt insgesamt. Und deswegen wird in den meisten esoterischen oder spirituellen Traditionen von einer Einheit von Mensch und Natur gesprochen oder sogar Mensch und Kosmos. Das hat natürlich auch dramatische Konsequenzen, also diese andere Betrachtungsweise. Normalerweise unterscheiden wir zwischen ich und du, aber in der spirituellen Welt oder in der geistigen Welt gibt es eben dieses Ich und Du gar nicht. Aber das ist natürlich für uns erstmal schwer zu verstehen, weil wir ja einen Körper hat, der spezielle Interessen hat, der bestimmte triebmäßige Bedürfnisse befriedigen möchte. Er hat bestimmte Affekte oder hat einen bestimmten Raum, den er für sich beansprucht, ja, wo er sagt, ja, das ist mein Territorium. Und dann hat er auch eine gewisse Vorstellung von der Welt, wie die Welt ist oder wie sie nicht sein sollte. Ja, da haben wir das, was mit den Instinkten zu tun hat, das ist einfach so das Körperliche, das Affektive, das hat was mit dem Besitzstreben zu tun, und das Intellektuelle, das hat was mit dem Mentalen zu tun und hat auch mit dem Eigensein zu tun, dass man als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich das, was uns trennt von anderen. Wir haben unterschiedliche Meinungen, das Denken, wir haben unterschiedliche Gefühle, ja, und wir haben unterschiedliche Antriebe oder Dinge, die uns bewegen. Und das macht die Person zum Schluss aus. Die Persona, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, Persona im Lateinischen heißt die Maske, durch die unsterbliche Persönlichkeit hindurch klingt. Sona, sonare, klingen. Dieses Hindurchklingen dieser Unsterblichkeit, da haben wir jetzt den Begriff, es gibt eben etwas, was sterblich ist, also was vergeht, und etwas, was immer ist. Und in der Meditation versuchen wir, den Zustand zu erreichen, wo wir den Geschmack, das wird oft von Geschmack gesprochen in dieser Welt, den Geschmack des Unsterblichen bekommen, dass wir verstehen, das ist die eine Seite, was ist eigentlich der Aufbau vom Mensch? Wie ist er zusammengesetzt? Welchen Bewusstseinsgrad oder welche Bewusstseinsstufe bewegen wir uns? Bewegen wir uns jetzt rein instinktmäßig? Ja? Dann muss man davon ausgehen, dass Kampf und Flucht so die üblichen Umgangsformen sind. Wenn Menschen in einer existenziellen, schwierigen Situation sind, dann sind sie vor allem darum bemüht, nur zu überleben. Das ist dann die einzige Sorge. Das geht dann ums Überleben, den Überlebenstrieb, Nahrungstrieb. Das ist eine Bewusstseinsebene. dann die nächste Bewusstseinsebene ist, wenn man ums Überleben nicht mehr kämpfen muss, sondern wenn man sein eigenes Territorium absteckt, wenn man sein Haus, seinen Vorgarten und all diese Dinge, sein Ehemann oder Ehefrau und all das, was man meint, was einem selber gehört oder wozu man schauen muss, oder schauen muss, das ist diese Ebene, wo man ja, das Affektive, das Gefühlsmäßige, das Emotionale zuordnen kann. Und bei der dritten Ebene, die zur Person gehört, das ist das Intellektuelle, das ist die Meinung, das Urteilen, richtig, falsch. Und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, wo eigentlich sehr interessant ist, wenn man den genauer beobachtet, richtig, falsch, gilt eigentlich nur für uns selbst. Für andere können wir es gar nicht wissen, ob das richtig oder falsch ist. Je nachdem, wie weit jemand oder auf welcher Stufe jemand ist, wenn jemand beispielsweise Kannibale ist, ja, dann ist es für den ein Fortschritt, wenn er sich von Fleisch ernährt, von Tieren. Aber ein hochentwickelter Mensch, der, sagen wir mal, ein Kulturmensch, für den ist es ein Rückschritt, sich von Fleisch zu ernähren. Also was für den einen richtig ist, kann für den anderen falsch sein. Je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe die betreffende Person ist, ist das eine für ihn gut und das andere für ihn schlecht. Und das kann man auch sehr gut nachvollziehen anhand vom Schicksal. Dazu haben wir ja auch zum Beispiel das Horoskop, wo man sehen kann, auf welchem Lebensschwerpunkt jemand vor allem aktiv sein muss. Also es gibt in jedem Leben oder in jedem Horoskop eine bestimmte Dominante, die hervorkommt. Das sind bestimmte Grundeigenschaften, über die wir in den 7 Meditationskursen oder 7 Meditationsabenden meditieren. Jeder hat für sich eine bestimmte Dominante. Also wenn wir jetzt von dem Einheitsempfinden ausgehen, dann gehen wir davon aus, dass es eine sterbliche Person hat, jemand, der auf dem Stuhl sitzt, der ein bestimmtes Gewicht hat, der bestimmte Gefühle hat, der bestimmte Ideen hat. Aber das ist alles, was uns unterscheidet. Aber was unterscheidet uns nicht? Und wie kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns im Grunde genommen eins sind? Das ist eben das Interessante. Bei der Meditation ist es so, dass wir eigentlich durch dieses nach innen kehren in den Zustand von Leichtigkeit kommen. Und Leichtigkeit ist eigentlich ein erstes Indiz dafür, dass wir Richtung geistige Welt uns bewegen. Je schwer wir uns fühlen, je mehr wir uns aufladen, je anstrengender der Alltag ist, umso mehr, müsste man eigentlich sagen, haben wir uns verstrickt in das Materielle. Das, was das Geistige betrifft, das wirkt leicht, erleichternd. Und deswegen sind wir in der Meditation auch darum bemüht, dass es immer leichter wird. Im Gegensatz zum autogenen Training beispielsweise. Beim autogenen Training versucht man erstmal dieses schwere Gefühl zu erreichen. Das hat auch eine durchblutende oder sagen wir, eine wärmende Wirkung. Aber um den Geist frei zu machen und ihn aus dem Kreatürlichen, also aus dem Sterblichen zurückzuziehen, muss es eine Leichtigkeit zur Folge haben. Das ist eigentlich ein wichtiges Indiz. Je leichter man sich fühlt, zum Schluss spürt man den Körper gar nicht mehr. Man spürt einfach nur noch diese Wachheit. Diese Wachheit oder sagen wir sogar das Gewahrsein. Und in diesem Gewahrsein wird der Unterschied zwischen Ich und Du vollkommen aufgehoben. Das ist eigentlich ein Zustand, der sehr beglückend wirkt. Also Glück, Leichtigkeit und Glück sind Indizien, die darauf hindeuten, ich bin auf dem richtigen Weg. Und die Person wird dann ganz, also die Person mit Denken, Fühlen und Handeln, also der Körper, das Gefühl und die Gedanken, die werden dann auf eine Art wie subjektiviert. Also wir ziehen unser Ich-Bewusstsein, und das ist jetzt der Einstieg in das heutige Thema, wir ziehen unser Ich-Bewusstsein aus dem Körpergefühl, aus dem Gefühl überhaupt und aus dem Denken zurück und wenden es auf den unsterblichen Inhalt. Und das Thema, das wir meditieren, das ist jeweils immer dieser Inhalt, der aus dem Einheitsempfinden herauskommt. Und das sind diese sieben Qualitäten. Und heute wäre eben selbstlose Liebe als Thema da. Selbstlose Liebe hat was damit zu tun, dass man, selbst wenn man ein mentales Genie ist und alles erklären kann und alles spürt und was weiß ich, alles unter Kontrolle hat, dass dann zum Schluss immer noch das Gefühl übrig bleibt, ah, es ist etwas, wo mir fehlt. Und dieses Glück, letztliche Glücksgefühl, das können wir in der Physis im Äußeren nicht erreichen. Das ist gar nicht möglich. Und unser Fehler als Menschen ist der, dass wir anfangen, anstatt in dieses universelle Bewusstsein begrenzte Ziele anstreben. Und das ist eigentlich der Grund, auch warum wir uns immer wieder in alle möglichen Dinge verstricken. Begrenzte Ziele heißt eigentlich im Prinzip, dass wir Dinge idealisieren, die nur begrenzte Zeit gelten. Ob das jetzt nur bestimmte Wünsche sind, bestimmte Besitz, bestimmte Meinungen oder bestimmte Vorstellungen oder sonst auch ethische Vorstellungen, was richtig und falsch ist. Das kann uns auch in eine Verstrickung reinbringen, dass wir anderen signalisieren, ja, das ist moralisch richtig oder das ist moralisch falsch. Diese Fixierung oder Idealisierung von solchen Inhalten kann zur Folge haben, dass wir uns karmisch immer stärker in unser Schicksal hinein verstricken. Und das bedeutet eben, dass eben unser Zustand immer knorziger, schwieriger, immer mehr Ecken und Kanten und alles Mögliche hat, wo wir merken, ah, wir stehen irgendwo an einem Punkt, es geht nicht weiter. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt einfach alles hinter mir werfe und sage so, tschüss, soll nach mir die Sintflut, dass das die richtige Einstellung ist. Das ist natürlich, jeder Mensch ist in eine gewisse Gemeinschaft oder in eine Umgebung hineingebunden, hat gewisse Pflichten und die Pflichten zu ignorieren bedeutet nicht, dass man dann auf dem geistigen Weg ist. Das ist natürlich nicht unbedingt das Ziel, sondern das ist eigentlich nur es ausweichen. Im Horoskop wird man sagen, okay, das sind Neptun-Aspekte oder Jupiter-Aspekte, die darauf hinweisen, dass ein Mensch gern entweder sich über etwas stellt, nicht spürt, ja, oder ausweicht. Um überhaupt sich mit den Themen zu beschäftigen, braucht es doch noch ein klein bisschen Berührbarkeit. Das ist eines der ersten Schritte überhaupt oder Fähigkeiten, die man sich aneignen muss, um überhaupt an diese subtileren Ebenen heranzukommen. Also man kann es nicht erklären oder diskutieren, sondern es ist erstmal, dass man sich von etwas berühren lässt, dass es überhaupt in einem eine Wirkung erzielt. Solange man äußerlich am Machen ist, ja, gibt es eigentlich nur Schicksal oder Krankheit oder Gewalt oder Beeinträchtigung oder Hindernisse. Und dann denkt man immer nur, die Lösung ist draußen. Was bis zum gewissen Grad auch richtig ist. Also so dieses instrumentale Denken, wo wir managen und organisieren und machen und uns an den größten verfügbaren Idealen orientieren, das ist alles richtig und gut. Nur, das wird nur Veränderungen im Äußeren bringen. In der Seele müssen wir uns anders orientieren. Da gibt es einen ganz anderen Weg. Und der erste Schritt ist eben, dass wir versuchen zu verstehen, dass alles als Einheit, als Ganzes funktioniert. Das Universum ist eine Einheit, ein einziger Organismus, in dem wir Zellen sind. Diese Zellen haben die Aufgabe, für den ganzen Organismus, zunächst mal für das Organ, in dem diese Zelle ist, und dann das Organ als Ganzes für den großen Organismus etwas auszuführen. Und interessant ist, wenn wir verstehen oder spüren, was unsere Aufgabe in dem Ganzen ist, dann werden wir ganz natürlich auch wieder mit Energie versorgt. Und ein großes Hindernis ist natürlich, wenn wir jetzt zum heutigen Thema kommen, diese rosa Qualität, die hat was mit Mars zu tun. Mars ist die Körperkraft. Und viele versuchen ja, sich fit oder gesund zu halten, indem sie einfach den Körper fit halten. Es hat auch eine gewisse Berechtigung natürlich, weil der Körper, wenn er nicht durchblutet ist und die Muskeln nicht betätigt werden, dann werden sie schlaff und dann gibt es eine Stauung im Organismus. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt den Körper idealisiere, wenn ich alles, was den Körper betrifft, höher stelle als das Universelle, dann fixiere ich mich auf den Körper und dann habe ich genau da an dem Körper die meisten Probleme. Schmerzen und all diese Sachen, die dann, oder Krankheiten, die da entstehen können. Und wenn man jetzt das Mars-Thema nimmt, dann muss man sagen, das ist speziell das Materielle, das das betrifft. Schauen wir uns mal die Umwelt an. Wo werden die meisten Maschinen verwendet? Das ist im Bau oder bei schweren Tätigkeiten. Versuchen wir ja möglichst viel maschinelle Energie aufzubringen, weil wir uns nicht so gerne anstrengen. Körperlich. Und heute brauchen wir keine Kohlen mehr schleppen und das geht alles automatisch. Und wir haben eine gewisse Bewegungsdefizit. Wenn man auf die Straße guckt, wie viele Leute im Velo oder zu Fuß unterwegs sind und einkaufen gehen, dann sieht man auch, okay, die haben zwar bequemer ihre Ware zu Hause, aber die sitzen ja irgendwie auf ihrer Energie. Ne? Wo soll denn die physische Energie verbraucht werden? Also zu früheren, sagen wir mal vor, weiß nicht wie viel tausend Jahren, da sind die Menschen jeden Tag ja, 30, 40 Kilometer gelaufen, um Nahrung zu finden. Deswegen haben wir ja auch die Beintriebe sehr stark ausgeprägt. Beintriebe sind eigentlich der Ausdruck der Verbundenheit zur Erde und auch, wenn man die Kraft kennt, die damit zu tun hat, das ist die Kundalini. Kundalini ist im untersten Chakra zu Hause und wird dann vor allem angeregt, wenn die Beine bewegt werden. Ja, und wenn sie nicht mehr bewegt werden, was machen wir dann? Die Leute sind dann müde, Energie kommt nicht und was wird dann gemacht? Kaffee getrunken, Anregung, Psychopharmaka und alles Mögliche. Und das geht eben auf das Wurzelchakra. Also da wird anregende Mittel werden dann genommen. Und dann wird diese Kundalini angezogen, aber nicht verbraucht. Was passiert dann? Die überschüssige Energie geht in Form von Vorschub in die Nervenbahnen und die werden dann überreizt. Naja, da gibt es Schlaflosigkeit und alle möglichen sonstigen Folgen, die dann entstehen können, wenn diese Kundalini stimuliert wird, ohne dass da was verbraucht wird. Normalerweise, wenn wir müde sind und wir bewegen uns, wenn also keine Erschöpfung vorliegt, dann wird eben zusätzlich Energie aus dem Erdreich, aus dem Erdinneren angezogen und dann fühlt man sich auch fitter. Ja, je mehr man dann läuft, umso mehr Energie fließt dann nach. Und bei der körperlichen Arbeit ist es im Prinzip genauso. Und interessant ist eigentlich diese Energie vor allem dazu zu verbrauchen, dass man etwas körperlich umsetzt, Materie bewegt, im Garten arbeitet oder sonst irgendwas Produktives macht. Das ist eigentlich so der normale Weg, wie diese Kraft in Bewegung gebracht wird. Es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Mars, ja, in der Physis und die müssen sich natürlich mehr bewegen. Also die neigen dann eher zu handwerklichen Berufen oder die müssen dann mehr Sport machen. Aber der Sport ist im Prinzip, wenn man jetzt so eine Lebensspanne von einem Mensch ansieht, eher etwas, wo nur auf dieses Leben begrenzt ist. Es bringt dem Mensch in der nachtodlichen Phase nichts, wenn er Sport gemacht hat. Also er kann vielleicht ein bisschen Willen stärken, ja, Durchhaltevermögen. Aber der Körper stirbt ja. Also die Materie, die hat einen Vorteil, aber der Mensch hat nur dann von dieser Kraft einen Vorteil, wenn er, und das gilt für alle Kräfte, die wir jetzt besprechen, in den weiteren Abenden, er hat nur dann einen wirklichen Vorteil, wenn er das für andere einsetzt. Also wenn es nicht für sich selber ist, sondern immer weitergegeben wird. Das ist das Prinzip der Energieerhaltung. Du behältst nur das, was du auch weitergibst. Der Urs hat vorhin ein schönes Beispiel mit dem Geld erzählt, da draußen. Er hat sich da freizügig anderen gegenüber verhalten und ohne dass er das will, kommt es von hinten nach. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass wenn man gibt, kommt es wieder nach. Aber es kommt natürlich noch was, auf noch was anderes an. Wenn ich gebe mit einer bestimmten Absicht oder sagen wir mal, um einen bestimmten Zweck zu erzielen, dann wird die Energie wieder blockiert. Es kann auch sein, dass ich durch Angst oder durch irgendein anderes Motiv mich selber einschränke. Wenn die Energie fließt, wenn ich Wasser in das Rohr hineingebe, aus dem Becken, dann kommt es dann natürlich wieder nach. Fließt einfach nach, das ist was ganz Natürliches. Und wenn wir unser Leben betrachten und versuchen zu verstehen, was uns daran hindert, dass diese Kräfte fließen, dann werden wir hundertprozentig herausfinden, auch wo ist jetzt eigentlich da eine Einschränkung. Also diese Maßkraft, die zeigt sich durch körperliche Aktivität. Und es ist gut, wenn ein gewisser Anteil von unserem Leben auch durch körperliche Aktivität gestaltet wird. Natürlich nicht bei allen gleich. Ne? Also wenn jemand mehr Mars im, oder stärkeren Maßkraft im Horoskop hat, oder man spürt es ja auch, wenn ein starker Bewegungsdrang da ist, dann muss die Energie auch anders da eingesetzt werden, als wenn man eher eine ruhige Natur hat oder einfach ruhiger sitzen kann oder sich ruhigeren Tätigkeiten widmen kann, ohne dass man nervös wird oder überdreht. Wichtig ist auch jetzt gerade bei der Kundalini oder bei der Marskraft, dass man nicht übermäßig stimuliert. Also Sexualität gehört nämlich genauso dazu, zu dem Thema, die durch die Kundalini angeregt wird. Und da ist auch immer die Frage, wie geht man mit der Sexualität um? Das ist dann auch nicht so eine ganz leichte Angelegenheit, weil da werden auch sehr viele Fehler gemacht. Aber man kann sich ungefähr so orientieren, wenn man sich nicht in so moralische Regionen abkommandieren will, dass man zunächst mal denkt, ist es etwas, wo ich übermäßig idealisiere? Jedes Thema, durch das jetzt über alles in der Welt idealisieren, das ist dann immer gefährlich. Ob das jetzt nur Sexualität oder sonst irgendwas anderes ist, Sport oder Kinder können es auch sein, dass man die idealisiert, oder irgendeine bestimmte Weltanschauung, dann ist das immer gefährlich, weil da kommt garantiert die Karma-Korrektur. Über kurz oder lang wird es da einen schicksalsmäßigen Einschnitt geben. Wichtig ist einfach, dass man versucht, das Herz, das ist eigentlich das Zentrale, die Liebe als Zentrum, als das Wichtigste anzusehen. Und zwar nicht die persönliche Liebe, die zu einer bestimmten Person oder zu einem bestimmten Gegenstand oder zu einem bestimmten Hobby oder Haus, Grundstück oder sonst irgendwas ist, oder zu einer bestimmten Weltanschauung, sondern die Liebe, die so eine Ahnung mir vermittelt, dass es etwas gibt, was wesentlich höher ist als das, was ich mit meinem Verstand begreifen kann. Dass ich so eine Ahnung habe, dass in jedem Mensch das durchschimmert. Und dass ich mich darin übe, den anderen oder alles so anzusehen, dass durch das, was mir selber begegnet, diese universelle Liebe immer hindurch scheint. Ich begreife sie nicht, ich kann nur staunen, dass sie überall ist. Und ich kann vor allem, und das ist eben das Interessante, ich kann die Wunder bestaunen, die dadurch entstehen. Es passieren tatsächlich Wunder. Wenn ich in dieser offenen Haltung Dinge, Menschen anschauen kann, passieren Dinge, die vorher undenkbar sind. Ich habe manchmal in meiner Unterrichtstätigkeit habe ich manchmal Kinder, die haben, wie heißt dieses Aufmerksamkeitssyndrom, ADS, ja, oder sonstig schwerste motorische Störung, also wo du nie denkst, dass dem irgendwas beibringen kannst. Die haben schon so eine Unruhe, wenn die reinkommen, dann fängt schon alles zu vibrieren an. Da glaubst du nie, dass da irgendwie was Produktives rauskommt. Aber wenn ich in so einer inneren, und das ist eben auch Demut, ja, die Bereitschaft, nicht zu erwarten, dass die ein bestimmtes Ergebnis erzielen, auch wenn der Druck noch so groß ist von außen. Es ist ja immer auch von alle möglichen Ansprüche da, so von Eltern, vom Schulleiter, der Regierung und so weiter. Ne? Wenn ich diesen Ansprüchen unterliege, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Ne? Da habe ich also ziemlich einen Stress mit so einem Kind. Aber wenn ich mich davon freihalten kann und wirklich das Kind mit der offenen Einstellung betrachten kann, dann kann es passieren, dass ich plötzlich in dem Kind, wo ich denke, da ist kein Verstand, dass der plötzlich anfängt zu überlegen, dass da plötzlich Kräfte wach werden, wo vorher undenkbar waren. Also wie ein Wunder. Ja. Und so ist es auch, ich meine, das kennt ja jeder Gärtner, aber normalerweise weiß man ja, wenn man was einpflanzt, was dabei rauskommt. Aber es ist, im Grunde genommen ist es immer ein Wunder. Alles, was wächst und was gedeiht und was sich entfaltet und zur Schönheit hinstrebt, ist eigentlich ein Wunder. Und dieses Wunder wollen wir heute mal mit der Meditation, mit diesem heutigen Thema selbstlose Liebe, wollen wir dem ein klein bisschen Vorschub leisten. Das ist dieses Streben nach dieser Einheit. Die Einheit, das ist ein eher statischer Zustand, und die selbstlose Liebe ist dieses aktive Streben, dass ich ahne, ah, es ist etwas da, wo ich hin möchte, zu dieser universellen Einheit. Und es ist durch diese Meditation, selbstlose Liebe, erreichbar, dass ich dieses Streben zum Ausdruck bringen kann. Ja, das wäre jetzt erstmal zu dem Thema. Wenn es dazu Diskussionsbeiträge, Wortmeldungen oder spezielle Fragen hat, können wir darüber jetzt mal sprechen. Ganz neu, Urs, oder hast du davon schon mal was gehört?
Das ist dann das Selbstlosliebe. Vermutlich Frauen vermutlich mehr erfahren, zum Beispiel, wenn es um ein eigenes Kind geht. Gibt es auch. Das ist auch natürlich, das ist dann aber auf einer anderen Ebene wieder.
Ja, man hat natürlich je nach Veranlagung zu bestimmten Situationen einen besseren Zugang. Zu einem Kind als Frau ist das natürlich viel einfacher, Liebe zu empfinden. Als, ja, bei einem Mann ist das nochmal ein bisschen was anderes natürlich. Ne? Man kann da in der Hinsicht natürlich leichter auch loslassen, wenn eine Frau halt am Anfang die Bindung sehr stark erlebt und im Laufe des Lebens eben sich aus dieser Bindung zurückziehen muss. Und dann müsste eigentlich der Mann als Leitfigur hier auftreten. Also er hat dann, je älter das Kind wird, umso eine stärkere Funktion natürlich, als Orientierung auch. Aber interessant ist die Liebe vor allem dann, wenn man sie empfindet bei den Menschen, die einem übel gesinnt sind. Das ist eigentlich die Herausforderung.
Ja.
Das ist dann die Nagelprobe. Bitte? Das ist eine Herausforderung, ja. Genau. Ja, es muss kein körperlicher Kontakt sein.
Nein.
Es geht nicht um körperliche.
Kann die nicht. Und es ist darum gegangen, wie man einen Mann, der seit Jahren meditiert, der so buddhistisch gekleidet ist und Kloster lebt, haben sie die Empathie, die Herzensenergie gemessen.
Mhm.
Und die ist, wenn sie so entwickelt ist, jetzt wie bei dem Mann, 5000 Mal stärker, als wenn wir einfach etwas Gutes denken für den anderen. 5000 Mal mehr Kraft und
von da, von dem.
Von da. Wenn er selbst unsere Liebe.
Mhm.
Das ist mir noch nie gefallen. Also, aber wenn man das nicht übt, hat man es eigentlich nicht. Aber sie haben dann wie so gesagt, die angeführt werden, die Meditation, man ist sofort in dieser Kraft rein.
Genau. Man kann das anhand der Frequenzen oder des Magnetfeldes wahrscheinlich nachweisen, dass dafür mehr Durchblutung ist auch.
Ja.
Ja. Ja. Es ist ja beim Mann die Schwierigkeit, ab einem gewissen Alter weiß man ja, dass da die Kranzgefäße besonders stark betroffen sind. Und das hat auch sehr stark mit der Herzenergie zu tun, natürlich selbstlose Liebe. Eigentlich jede Krankheit ist ein Defizit an Liebe. Aber das zu verstehen speziell ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Normalerweise denken wir, ja gut, er hat zu wenig Liebe und deswegen ist er krank. Aber wie die schicksalsmäßigen Verstrickungen genau ablaufen, das... Ja, was ist jetzt das Gegenteil oder was hindert die Liebe? Vielleicht sollte man darauf nochmal eingehen, weil das ist etwas, wo normalerweise eher verstanden wird. Was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Wir sagen Hass, okay, ja, klar, Hass. Oder was noch das Gegenteil von Liebe ist, ist Kränkung. Das tut man normalerweise nicht dagegen halten, also Kränkung oder Verletzungen oder was noch stärker gegen die Liebe ist, ist Verachtung. Ja. Man kann sogar sagen, dass unser natürliches Miteinander immer als Grundlage Liebe hat. Auf der subatomaren Ebene haben wir, das unterste Prinzip ist Verbindung. Es gibt eigentlich weder Materie noch Energie. Also früher hat man immer gesagt, ja, es gibt keine Materie, es gibt nur Energie, Einstein, ne? Quantenphysik. Aber heute weiß man, es gibt sogar nicht mal Energie, sondern es gibt nur Verbindung. Ja, also im Grunde genommen ist Liebe die Ursubstanz, aus dem alles gemacht ist. Alles ist in Liebe verbunden. Und das größte Verbrechen, das wir einander antun können, ist eben die Liebe zu verweigern. Das ist eigentlich das, was am meisten auch gesundheitlich oder karmisch zu einer Folge führt, zu einer Verstrickung führt. Und eigentlich ist das Grundprinzip vom Zusammenleben ist Liebe. Nur in unser, sagen wir mal, Bewusstsein kommt es meistens erst dann, wenn wir ein besonderes Erlebnis mit Liebe verbinden, mit einer Person, Kind, Natur oder so. Und dann kommt plötzlich so dieses Liebesgefühl. Ja, das ist aber eigentlich nur die Oberfläche. Das ist eigentlich nur so dieser Schaum, der entsteht, wenn das Wasser sich kräuselt. Das ganze Wasser ist, also unser ganzes Leben ist nur mit Liebe möglich. Also es geht gar nicht ohne Liebe. Das muss man sich mal versuchen bewusst zu machen. Und jede Tätigkeit oder jede Handlung, die der Liebe entgegensteht, bringt den Lebensfluss zum Stocken. Also wenn wir uns gekränkt fühlen, meistens ist ja, passieren dann solche Dinge, dass wir uns gekränkt fühlen oder verletzt fühlen. Anderer verletzt uns. Dann fühlen wir uns gekränkt oder es gibt sogar Situationen, wo man verachtet wird oder sogar Verachtung dem anderen gegenüber entgegenbringt. Also man muss gar nicht so weit denken, dass es Personen sind, die weit außerhalb von einem sind, sondern meistens ist es der Ehepartner, der als erstes drankommt. Also, da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein, dass man genau mit den Personen, denen man nahe zusammen ist, macht man die größten Fehler. Weil man ist ja aus karmischen Gründen schon mit denen zusammen. Also, sich verlieben in den anderen heißt eigentlich so, das Karma hat zugeschlagen. Also wir tun das normalerweise ganz anders interpretieren, aber sich verlieben heißt eigentlich aus der Emotion heraus eine Bindung eingehen, und Emotion ist sterblich. Alles, was aus sterblichen Ebenen Verbindung eingeht, das ist karmisch. Da gibt es dann entsprechende Folgen. Und die Frage ist einfach immer, wie weit bin ich bereit, jetzt den Folgen ins Auge zu sehen oder durch mich gegen das, was ich verursacht habe, versuche zu wehren oder mich davon zu schleichen. Und meistens versuchen wir ja für uns selbst eine günstige, also für die Person, eine günstige Lösung zu finden. Wir sind selten bereit, und das ist dann tatsächlich eines der schwierigsten Punkte, Demütigung anzunehmen. Das ist dann meistens ein Problem. Wir fangen dann an zu diskutieren oder rechtfertigen oder versuchen, die Situation zu drehen, dass es für unsere Gunsten zu einem besseren Ende käme. Aber im Grunde genommen sind ja genau diese Dinge, die wir erfahren durch Kränkung, Demütigung und Verletzung, sind ja die Schicksalsreiniger. Das ist eben ganz anders, als wir uns das normalerweise denken. Wenn wir ungerecht behandelt fühlen, denken wir, ja, den müssen wir zur Rechenschaft ziehen und der muss eben lernen, wo der Meister ist und was richtig und falsch ist. Aber warum tritt ein anderer uns gegenüber ungerecht auf? Was meint er? Ist es, weil er ungerecht ist, oder aus welchem Grund tritt er uns gegenüber ungerecht auf?
Ja, ich mache das auf etwas aufmerksam und der als Licht kommt.
Ja, was meint ihr? Gibt es eine Ungerechtigkeit grundsätzlich, oder? Von demjenigen, der verletzt, oder von demjenigen, der verletzt wird?
Von dem, der verletzt wird. Nein, es kann umgekehrt sein, von dem, der verletzt.
Ja.
Ich denke sogar eher, dass es so ist, dass der eher in einer Blockade innen ist.
Also in diesem Einheitswelt Verständnis kann ein anderer nur auftreten, verletzend, wenn ich in mir ein Defizit habe, wo ich ihn quasi dazu veranlasse oder ihn dazu animiere, so eine Rolle in meiner Gegenwart zu spielen. Es ist, sagen wir mal, wenn man das konsequent betrachtet, ist es natürlich sehr, sehr hart zunächst einmal. Weil wir gehen ja davon aus, es gibt jemanden, der verletzt oder verletzt wird, und jemanden, der verletzt. Oder es gibt ein Ich und es gibt ein Du. Wir gehen von einem getrennten Organismus aus. Also wenn wir die Person sehen, die gewalttätig auf eine andere losgeht, dann ist klar, da ist ein Opfer und das ist ein Täter. Ja? Also wir gehen von einem dualistischen Weltbild aus. Wir gehen nicht davon aus, dass das Opfer den Täter animiert hat, sich so zu verhalten. Und es wäre auch falsch, ne, in einer akuten Situation zu sagen, ja, du bist selber schuld, dass du so angegangen bist. Also das ist im Grunde genommen auch nur eine Ausrede, nicht zu helfen beispielsweise. Aber wenn man jetzt unterscheidet zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt, in der inneren Welt muss ich immer einen Anlass geben, damit der andere sich so oder so verhält. Es ist sogar so, dass die anderen sich nicht so verhalten, wie ich jetzt der Meinung bin, dass ich nach außen wirke, sondern wie ich ausstrahle. Und das zu akzeptieren, ist eben etwas, wo der erste Schritt ist, um an der Situation grundsätzlich was zu ändern. Wenn ich etwas ausstrahle, wo ich nicht akzeptiere, und dann versuche, den anderen zu ändern, ändere ich nicht meine Ausstrahlung, sondern ich kann höchstens Macht auf den anderen ausüben. Aber die Situation für mich ändert sich grundsätzlich nicht, weil ich muss immer Macht oder irgendeinen Einfluss auf den anderen ausüben, damit die Situation aufrechterhalten wird. Also es gibt keine natürliche Verbindung zu dem anderen. Ich muss sie ständig wieder, ja, wie bei dem Esel mit der Karotte, neu aufbauen, die Situation. Aber wenn ich akzeptiere, dass das, was ich von außen gespiegelt kriege durchs Verhalten von anderen, mein eigenes ist, erst dann kann ich was ändern. Und jetzt gehen wir vielleicht mal kurz diese Vergebungsritual durch, damit wir auch ein Instrument zur Verfügung haben, wie kann ich auf so eine Situation reagieren. Also ihr habt das dann auch schriftlich in den Unterlagen. Das erste ist wirklich der Schritt, dass ich mich von dem, was passiert, berühren lasse, Mitgefühl. Dass ich empfinde, dass ich von der Situation im Gefühl mich berühren lasse. Also nicht anfange zu argumentieren oder mich zu rechtfertigen, sondern einfach mal wahrnehme, mitfühle. Ja. Das heißt, der erste Schritt ist Mitgefühl und der entsprechende Satz oder sagen wir mal die entsprechende Antwort ist: Es tut mir leid. Ja, dass ich mich berühren lasse. Das heißt nicht, dass ich das rechtfertige, was da passiert. Sondern ich kann nur mich im Herzen öffnen und sagen, es tut mir leid, dass es so ist. Und damit erkenne ich vollkommen auch die andere Seite, vollkommen in ihrem So-Sein an. Weil, stellen wir uns nochmal vor, ich fange an zu diskutieren, ja, das ist doch nicht so, das kann doch nicht sein und das, du empfindest doch sicher so und so und dann driftet es wieder auseinander. Wenn ich in die Einheit oder in den Frieden kommen will, ist der erste Schritt Mitgefühl. Im tibetischen Buddhismus ist das ja das Haupttrauma, das kennt ihr ja. Der zweite Schritt ist eben Vergebung. Bitte vergib mir. Es geht sogar so weit, also ich mute euch das heute schon zu, es geht sogar so weit, dass ich darum vergebe, um Vergebung bitte, dass ich durch mein Verhalten dich dazu animiert habe, dich so zu verhalten. Also, dass ich in die volle Selbstverantwortung gehe. Also innerlich total bereit bin, die Situation zu akzeptieren, so wie sie ist. Und man merkt ja dann auch sehr schnell, es gibt einen Haufen Situationen, wo es knarzt und wo es nicht so gut rauskommt. Zunächst einmal, wenn man sich davon schleichen will oder nicht in die Verantwortung geht, dass dann immer wieder zu Reibungspunkten, zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Und diese Reibungspunkte müssen eigentlich im Grunde genommen für alle Zeiten beseitigt werden. Also die sollen eigentlich im Grunde genommen aufgelöst werden. Deswegen ist diese Vergebung der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist eben, ich liebe dich. Also, dass ich alles wieder in die Einheit zurückgebe. Also, von dem wir vorhin ausgegangen sind, die Einheit ist das Grundprinzip, dass alles eins ist und dass niemand getrennt von dem anderen ist. Und wenn ich sage, ich liebe dich, heißt das, dass ich niemand persönlich für das verantwortlich mache, was passiert. Weder den anderen noch mich selbst. Niemand ist schuld. Es gibt keine Schuld. Also ein Vokabular streichen. Auf der inneren Welt gibt es keine Schuld. Es gibt auch niemanden, der persönlich Verantwortung in dem Sinne tragen muss für das, was ich erlebe. Nein. Es gibt nur Kräfte. Und diese Kräfte suchen sich Personen aus, die dann auf mich zukommen. Und es hat gar keinen Sinn, auf die Kräfte böse zu sein. Weil die sind sowieso im Kosmos da. Die Frage ist nur, wie sie in Erscheinung treten. Und wenn ich in mir Disharmonie habe, dann werde ich Disharmonie auch im Äußeren erleben. Und diese Kräfte suchen sich dann Personen, Schauspieler. Auf der Bühne des Lebens aus, die kommen dann mit dieser Eigenschaft mit mir in Berührung. Und wenn es jetzt unerlöst ist, dann erlebe ich diese Eigenschaft erstmal unerlöst. Warum erlebe ich sie unerlöst? Damit mir bewusst wird, was die reinere oder was die spirituelle Komponente von dem ist. Wenn ich aber die Person äußerlich verantwortlich mache für das, was sie tut, dann verstricke ich mich wieder genau mit dieser Person. Also dann geht das einfach weiter. Und der Sinn von dieser Übung ist, sich frei zu machen von diesen Personen. Und das bedeutet, ich gebe das, was mir passiert, was ich erlebe, in das große Ganze zurück. Ich liebe dich, heißt das. Ich nehme das große Ganze als Einheit wahr und einschließlich mir selber. Ich bin ein Teil von diesem großen Ganzen, das bestimmte Dinge erlebt und ich respektiere, nein, ich akzeptiere, nein, es geht noch viel wieder weiter. Ich nehme dieses große Ganze als meine Heimat an, mein eigentliches Selbst. Das bedeutet letztlich, dass ich mein Bewusstsein aus diesem affektiven, instinktiven und instrumentalen Denken vollkommen zurück in dieses Unsterbliche verlagere, das heißt in die Liebe. Die Liebe als Ahnung von etwas Größerem, Meinung, Affekte und Instinkte sind Lebensäußerungen von Menschen und auch von mir. Und ich betätige mich ganz natürlich mit dem im Leben. Aber wenn ich in mir sozusagen eine innere Flamme oder dieses Einheitsempfinden und auch dieses Streben nach der Einheit trage, dann verliert das an Dramatik. Dann ist jede Begegnung anders, es ist frei. Man kann einem Mensch begegnen, dem größten Feind begegnen, ohne innerlich sich auffüllen zu lassen. Also ein Boxkämpfer beispielsweise, der mit dem anderen im Kampf ist, wenn der den anderen hasst, gewinnt er oder verliert er? Was meint er? Er verliert. Er verliert nur deswegen, weil er sich emotional in die Situation verstrickt. Ja, das ist das Prinzip von diesen Samurai-Kämpfern. Und die haben keine Angst vorm Sterben. Und deswegen sind die unbesiegbar. Und wenn ich innerlich frei bin, also wenn ich sogar über den Kampf hinaus das Prinzip der universellen Liebe als ein Bestandteil, als der realste Bestandteil meines Lebens anerkenne, auch wenn er für uns nur so, ja, nur ahnbar ist, dann verwandelt sich alles. Also dann kann das tägliche Wunder ist dann der Normalfall. Ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Ist das noch schwierig? Wenn ich das mache, dass ich dann sage, der, der mir etwas antut, ich liebe den, kann ich das, wenn ich auf die Seelenebene gehe?
Genau.
Darf ich dann die Person wie wegdenken? Und nur auf der Seelenebene? Oder wäre es der Sinn, die ganze Person in die Liebe zu stellen?
Ja, unbedingt. Also wie gesagt, wir gehen von einem dualen System aus. Die innere Distanz muss weg. Innerlich darf kein Widerstand gegen die Person noch gegen die Situation sein. Das heißt nicht, dass du sagen kannst, das passt mir und das passt mir nicht. Du kannst trotzdem sagen, oder sag mal, auch in einen Infight gehen mit der Boxer oder rechtlich, wenn das jetzt unbedingt nötig ist, sein sollte. Wenn diese innere Vergebung gemacht ist, müsste normalerweise auch diese äußeren Prozesse und sonstige Dinge müssten eigentlich auch sich auflösen. Wenn es also entsprechend ehrlich und tief genug ist, bei den meisten Sachen müsste das auch entsprechend sich verändern. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich habe 25 Jahre jemanden gehabt, der hat mich verfolgt hier im Planerland. Ne? habe ich jetzt mal erzählt. Also der hat also alles dran gesetzt, um mir jetzt leid zu werden, um mich hier irgendwie rauszuspedieren. Und ich habe dann durch einen Vorfall, 3-4 Jahre ist das, liegt jetzt zurück, habe ich mich dann genötigt gesehen, einen Anwalt einzuschalten. Und habe tatsächlich in Glarus keinen gefunden, der mich vertreten hat. Das war interessant. Ich habe gedacht, naja gut, okay, ich werde das mal so akzeptieren. Und heute ist der Mensch mir gegenüber so positiv eingestellt, dass sämtliche anderen Personen, die diesen Konflikt mitgekriegt haben, die wissen gar nicht, was eigentlich da ist, was jetzt passiert ist. Gut, ich habe lang gebraucht, um wirklich zu verstehen, was da im Hintergrund abläuft, aber es ist möglich. Manchmal brauchen wir ein bisschen länger, aber das liegt nicht daran, dass die Dinge lang brauchen, sondern dass ich einfach so lange gebraucht habe, bis ich es verstanden habe, um was es geht. Das ist der erste Schritt, dass ja, ich, okay, wenn ich mich berühren lasse. Also
nicht, wenn Sie trotz reagieren, ja, auf den Ausgang, sondern einfach
genau,
mal, also so annehmen.
Genau, erstmal annehmen. Das heißt nicht, dass du mit ihm einverstanden sein musst, was der macht. Das ist eine ganz andere Ebene. Das Innere, okay, ich nehme es erstmal an. Es tut mir leid. Ja. Bitte vergib mir. Weil man weiß ja nicht, was der andere empfunden hat oder wie, aus welchem Grund oder Motiv heraus das gemacht hat. Das kennt man ja nicht. Man sieht ihn beim anderen immer nur draußen. Man sieht nicht von innen den anderen. Aber man empfindet, was man selbst fühlt, das kann man empfinden. Und wenn man das Weltbild in die Richtung korrigiert, dass man daran denkt, ich bin eine Einheit mit allem. Und wenn diese Einheit gestört wird, in mir treten einheitsverletzende Aktionen auf mich. Und dann liegt es an mir, das, was in mir gestört ist, zu korrigieren, damit niemand mehr veranlasst wird, etwas Verletzendes mir gegenüber zu tun. Oder er wird sicher karmisch auch verstricken, wenn er mich verletzt. Also, man lässt das Auto in Neapel nicht offen mit dem teuren Fotoapparat und geht dann irgendwie so ein bisschen ein Eis essen oder so. Man tut ja die Leute dann animieren, das aus dem Auto rauszuholen. Man tut den anderen quasi dazu verleiten, etwas Unrechtes zu tun durch das eigene Verhalten. Und so gesehen, es ist auf den anderen Energieebenen ganz genauso. Also der zweite Schritt nach dieser Vergebung wäre die Liebe, das wieder zurückgeben oder das Zurücknehmen ins Ganze. Und der vierte Schritt ist eigentlich der die ganze Sache bestätigt. Und das ist das Danke. Danke hat viel mehr Bedeutung, als man sich so das normalerweise vorstellt. Das Danke heißt eigentlich, ich nehme es an, so wie es kommt. Wenn ich mein ganzes Bemühen und meine ganze Hingabe in das Hinein oder Demut hineingegeben habe und mich für das bedanke, also nicht ein bestimmtes Ergebnis anvisiere, sondern mich bedanke für das, was daraus sich ergibt, dann ist das wirklich die vollkommene Hingabe. Dann kann ich die universellen Kräfte wirklich in einem guten Sinne unterstützen. Solange ich mir eine bestimmte Vorstellung für das Ergebnis mache, behindere ich ja eigentlich das kosmische Feuer. Wenn man jetzt mal das vom Fachausdruck beschreibt, dann versuche ich das nach meiner Vorstellung. Ich weiß ja gar nicht, ob meine Vorstellung das Beste ist. Weiß ich ja gar nicht. Und das Danke ist auf eine Art wie die vollkommene Akzeptanz von dem, von der Folge, von der Handlung. Also da haben wir jetzt 4 Schritte. Der erste Schritt ist die Mitgefühl, es tut mir leid. Der zweite Schritt ist, bitte vergib mir. Der dritte Schritt ist, ich liebe dich, ich liebe alles. Der vierte Schritt ist das Danke. Das kann man so lang machen, bis die Sache sich aufgelöst hat. Und man kann es eine ganze Nacht machen. Also, ja. Es fängt vor allem dann an, ja, wenn man einen Konflikt hat. Oder Krankheiten, Schwierigkeiten. Ja. All diese Sachen, die mit gesundheitlichen Problemen zu tun haben, das ist genau, das sind alles Ausdruck von solchen Verletzungen, die ich wahrscheinlich anderen mal zugefügt habe, die aber dann auch entsprechende Folgen haben. Und meistens sind so bei solchen Krankheiten wie Krebs und wie sagt man, Infarkte und Hirn und einfach bei den schweren Krankheiten, die lassen sich medizinisch zwar notfallmäßig einigermaßen regulieren, aber wenn nicht die Vergebung oder sagen wir mal die Korrektur der Lebenseinstellung und vom Charakter passiert, wird das eine chronische Sache. Also es wird sich nicht lösen. Ja, die kommt dann nicht, die Heilung. Also das Beten ist in Ordnung, solange ich bete, dein Wille geschehe und ich gebe mich dem hin, was du mir gibst. Wenn ich aber,
das ist der Unterschied.
Ja, wenn ich aber den lieben Gott beauftrage, etwas zu tun, was ich selber vielleicht machen sollte, oder ja, wo ich eigentlich im Grunde genommen ja, selber Schöpfer bin, dann missbrauche ich natürlich die göttlichen Kräfte. Und das Beten in dem Sinne, dass ich mich der Situation vollkommen anvertraue und dass ich darauf vertraue, dass das richtig ist, wie es ist, das ist richtig. Das kann ich machen. Aber nicht in dem Sinne, mach, dass der und der gesund wird, damit es mir besser geht oder so, damit ich nicht mehr um den mich kümmern muss oder so.
Geschäft.
Also
ich
bin auch gekauft, dass man da auch
ja. Ja, eigentlich kommt vor der Kraft die Einsicht. Wenn die Einsicht nicht da ist, dann kann man um so viel Kraft bitten, wie man will. Ne? Dann fährst du einfach mit dem Ferrari und das Baby sitzt am Steuer. Ne? Die Einsicht muss kommen zuerst. Wenn die Einsicht, um Erleuchtung kann man bitten, ja, im besten Fall. Aber es ist immer die Korrektur der falschen Haltung als erstes anzustreben. Wenn diese Korrektur nicht stattfindet und die Korrektur des Weltbildes und auch die Charakterveränderung, dass man diese Verletzung, die man anderen angetan hat und die man selber erleidet, dass man die vergibt, ohne das wird schwierig. Da kann man um so viel Energie bitten, wie man will, es nützt ja nichts. Wenn man in der falschen Richtung saust und noch mehr Energie hat, um in die falsche Richtung zu sausen, dann ist ja niemand geholfen. Außerdem wird man dann sowieso blockiert, krankheitsmäßig, noch stärker. Also muss immer damit rechnen, dass das Karma dann auch hinsichtlich der Blockade der Lebenskraft so auftritt, dass man eben das doch nicht machen kann, was man eigentlich möchte. Und wenn man in dem das Zeichen sehen kann, okay, da läuft was in eine ganz andere Richtung, dann kann man das ja korrigieren und versuchen die Beteiligten, meistens sind es ja dann beteiligte Personen, mit denen man das in Ordnung bringen kann. Wollen wir noch über die Tochter sprechen, dann? Vielleicht kurz?
Ja.
Ja. Vielleicht kann man das auf der Art auch noch korrigieren. Also, Skati hat eine 14-jährige Tochter, die hat jetzt gerade eine Saturn-Rückkehr, Opposition. Was ganz natürlich ist mit 14, nach 14 Jahren hat man immer diese Saturn-Rückkehr. Das ist
13.
Ja, ja, oder 13, 13 oder 14, ist es unterschiedlich. Ne?
Ja.
Und vielleicht kannst du selber mal schildern, um was es geht, kurz.
Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist ein bisschen, ja, in der Schule ist es eine schwierige Situation, sie wäre eigentlich intelligent, oder immer nichts nicht, aber es ist auch ein irgendwo haben wir das Gefühl, eine Faulheit um oder das nicht bewusst sein, dass sie lernen, dass sie über die Schule etwas machen sollte. Ist dann aber gleich traurig und enttäuscht, wenn sie schlechte Noten hat. Aber will ich nicht dafür tun?
Mhm.
Sie will nicht lernen, ist aber enttäuscht mit der schlechten Note.
Im Ergebnis.
Also ohne Pushen geht nichts.
Mhm.
Was ist das?
Ja. Okay, also das ist etwas, wo wahrscheinlich du nicht alleine bist, dass du sowas erlebst.
Ich habe vier, oder? Und jedes ist anders.
Ja, ja.
Aber sie ist jetzt wirklich ganz schön.
Genau. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man mal das Horoskop analysiert. Ich habe da ein bisschen reingeguckt und versucht, da mehr einen Reim drauf zu machen. Und eigentlich, also wenn man das individuell aus der Situation betrachten wollte, müssen wir dann schon speziell natürlich darüber sprechen. Aber vielleicht geht es auch so. Ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich ein unkomplizierter Weg, um mit so einer Situation mal zu handeln. Ohne dass man jetzt, was weiß ich, lange ein Horoskop studieren muss. Ja? Weil im Alltag hat man ja auch nicht immer Zeit, von dem Gegenüber das Horoskop zu studieren.
Nein.
Ja. Obwohl es manchmal ganz sinnvoll ist, aber meistens hat man ja kaum Gelegenheit. Oder so viel Menschenkenntnis hat man ja auch seltenst, um einen anderen so einzuschätzen, dass man Stärken und Schwächen von einem anderen Menschen so richtig in der Situation begreift. Meistens ist man ja da ganz anders beschäftigt, ne, mit dem Ärger oder mit den Verletzungen, die da ständig passieren. Aber was könnte man jetzt in der Situation machen? Okay, sie ist 13. Jetzt mit so einem Teenager oder so einem Kind, klar, man muss irgendwie schauen, dass man äußerliche Dinge regelt, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Versuchen wir mal den inneren Weg. Und der innere Weg wäre zunächst mal zurückzuverfolgen, was eigentlich bei dir mit 13 war. Wie warst du da mit 13? Was hast du da gelebt oder was hast du dir selber verweigert? Und jetzt versuche mal, dich in die Situation reinzuversetzen. Welche Defizite sind bei dir mit 13 offenkundig gewesen, wo du dich nicht verstanden gefühlt hast oder nicht deine Ziele erreichen konntest, wo du einfach nicht deinen eigenen Rhythmus leben konntest? Wo wurdest du in was reingezwungen, wo du eigentlich im Grunde genommen nicht leben konntest oder bejahen konntest?
Mhm.
Jetzt stell dir mal die Situation vor, oder sagen wir mal diesen Lebensabschnitt.
Mhm.
Und jetzt machen wir mal dieses Ho'oponopono. Ne? Das ist eben dieses Vergebungsritual, das ich jetzt beschrieben habe. Das ist kommt aus Hawaii. Und heißt Ho'oponopono, es gibt ja Literatur und so weiter. Also ihr könnt dann in dem Blatt könnt ihr nachlesen. Es gibt auch vom Becker, heißt Klaus Dieter Becker, heißt er, glaube ich, gibt es ein dickes Buch, kann man ein bisschen nachlesen. Aber im Prinzip habe ich euch genau das, was man braucht, aufgeschrieben und das erzählen wir ja auch. Also versuche mal die Situation, die so vorzustellen. Ist das für dich real, dass du deinen Rhythmus nicht leben konntest, dass du in was reingezwungen wurdest, wo du im Grunde genommen nicht Ja sagen konntest?
Ja, das wäre eigentlich
ja.
Mhm.
Und jetzt, wenn wir das Ho'oponopono machen, dann heißt das eigentlich, es tut mir leid, dass ich sowas mit diesen oder jenen Personen erleben musste. Und dass die Personen, die auf dies vielleicht Eltern oder wahrscheinlich, ne, nehme ich an, dass sie nicht gespürt haben, was ich eigentlich brauche. Kannst du es nachvollziehen? Und jetzt versuch mal, dass du dieses Gefühl wahrnimmst in dir. Das dass er dich berühren lässt von dieser Situation, dass das wie Gegenwart ist.
Mhm.
Ja. Du bist selber die 13-jährige Kathi, die jetzt vollkommen überfordert ist von dem, was um sie herum ist und eigentlich im Grunde genommen gar nicht das zum Ausdruck bringen konnte, was er eigentlich gebraucht hat oder das formulieren konnte, was er eigentlich brauchte.
Mhm.
Ja?
Ja.
Okay. Also, erster Schritt, ins Fühle hineingehen. Ja? Dann der zweite Schritt ist, bitte vergebt mir oder ich vergebe euch. Je nachdem, ja. Man kann auch um Vergebung bitten, dass ich so störrig war, dass ich nicht das machen konnte, was ihr wolltet. Oder man kann um Vergebung bitten für die Menschen, die daran beteiligt sind, die sich so und so verhalten haben. Bitte vergebt mir oder vergebe euch. Oder man kann auch darum bitten, bitte Vater, Mutter, Gott, vergib allen Beteiligten alles, was weniger war als Liebe. Allgemein. Und versuchen wir das mit dem ganzen Herzen, die Liebe, kommt ja nachher noch, aber diese Vergebung, es tut mir leid, bitte vergib mir, diese Vergebung innerlich zu fühlen. Am besten, wenn du die Füße auf den Boden stellst, wäre besser, und die Verschränkung aufgibst, dann könnte das mehr fließen. Und das so innerlich ganz präsent wahrnehmen, dass du um Vergebung für alle Beteiligten bittest, einschließlich dir, dass du dich auch so verhalten hast. Und wenn du das Gefühl hast, du bist wirklich ganz dabei, kannst du uns ein Zeichen geben.
Ja, aber ich habe eine Frage, warum betrifft jetzt das nur ein Kind, genau sie und die anderen überhaupt nicht?
Mhm. Ja, die Frage versuchen wir selber zu beantworten.
Ja, also auf da wirklich keine Antwort.
Ja, hat jemand eine Idee? Warum ist das ein spezielles Kind, das da auf das reagiert? Bitte? Ja, Seelenverwandtschaft.
Ich glaube, das ist eine andere Stelle, dass irgendwie das übernimmt von den Eltern oder von den Großeltern und das hat immer Mitte gehabt.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, Empfehligkeit vielleicht. Wie? Die Feinfühligkeit. Seele hat ganz anders auf dich jetzt dich gespürt oder dich gespürt.
Meistens reagieren die Kinder, die einem gefühlsmäßig auf dieser Ebene besonders nahe sind. Und die wollen sich auch besonders abgrenzen von einem. Und die sind dann meistens auch besonders schwierig.
Ja, ja. Ich erziehe jedes Gleiche.
Ja, natürlich.
Gleiche,
nein, das ist, die haben dann meistens auch eine tiefere Verbindung zu einem. Die lösen oder die bringen einem noch was ins Bewusstsein, was eben nicht gelöst ist. Und sie machen eben.
Sie hat jetzt so quasi die Aufgabe.
Ja, genau.
Sie hat und stellt die jetzt mir.
Genau.
So.
Genau.
Ach, ja.
Genau. Und zum Schluss ist natürlich auch so: Es tut mir leid. Wie heißt sie jetzt?
Lin.
Ah, Lin, ja. Lin. Dass du für mich das lösen musstest. Dass du die Aufgabe für mich stellvertretend übernommen hast. Oder man kann auch sagen, ich danke dir, dass du mir das jetzt spiegelst, damit ich das lösen kann.
Ah ja, so gesehen sind wir ganz anstoß. Ja. Danke.
Und jetzt der nächste Schritt ist eben dieses, ich liebe dich. Also das heißt, zunächst mal die Eltern und dann Lin, dass ich dich so annehme, wie du bist. Ob du lernst oder nicht lernst, du bist in meinem Herzen vollkommen angenommen. Ohne jede Einschränkung. Meine Liebe ist nicht von dem abhängig, von was du tust oder nicht tust. Dass die Liebe vollkommen befreit wird von ihrem Verhalten. Und von dem, was du über sie denkst oder über ihre Leistung oder so. Nicht? Liebe muss frei sein von all dem.
Also das wäre der innerliche Aspekt, oder?
Und bevor man jetzt ins Handeln geht, müssen wir erstmal danke für die Folgen.
Aha.
So. Und jetzt hast du, sagen wir mal, maximal 2 Tage, um das in Ordnung zu bringen.
Mhm.
Mehr brauchst du nicht.
Mhm.
Und dann kann man immer noch reden. Aber vorher würde ich jetzt nicht Zwangsmaßnahmen oder restriktive Sachen unternehmen für oder gegen das Kind, sondern wirklich von innen her und dann beobachten. Wirklich mal das alles andere sein lassen.
So, Wirkung.
Ja,
mhm.
Wirklich Wirkung erlauben. Also ich habe also bei ganz schwierigen Situationen, ich habe ganz schlimme Sachen für mich selber, schlimme Sachen durchmachen müssen. Die ich dann auf der Art und Weise versucht habe zu heilen. Und maximal habe ich 3 Tage gehabt. Aber dann das sind dann 2 schlaflose Nächte sind dann dran gewesen. Aber 3 Tage ist so das Allerschlimmste. Bei einer Scheidung ist man ein halbes Jahr gegangen. Ja? Oder das sind natürlich im Beiwagen ganz andere Sachen noch dabei gewesen. Aber sag mal, bei so ganz akuten Sachen, 2-3 Tage, war das dann, der große Stau war weg. Sollte eigentlich möglich sein. Probier es mal aus. Ne? Also bevor du in deinem Verstand jetzt irgendwas dir überlegst, ne? Ich meine, wir können dir das Horoskop immer noch besprechen, die Möglichkeit hast du.
Mhm.
Aber wenn es nicht sein muss, wenn sich das auf eine andere, elegantere Art in eine gute Lösung hinbewegt, hast du sicher auch nichts dagegen, nehme ich an.
Ja, nein, ja. So habe ich es natürlich gar nicht gesehen.
Ja.
Das ist jetzt ganz etwas Neues für mich.
Mhm. Also, dass man sie im Grunde genommen aus der Verhaftung, aus deiner Verhaftung entlässt.
Mhm. Mhm.
Dass sie ihr Leben individuell weiterleben kann. Und das kann sie, wenn du dich aus deiner eigenen Lebensphase, in der du verstrickt warst, schuld oder nicht schuld, ganz egal, es ist, die Liebe ist nicht geflossen. Also schauen wir, dass wir im Nachhinein unsere eigene Biografie wieder in Ordnung bringen. Also im Grunde genommen ist das biografische Arbeit, und zwar in dem Sinne, dass man sein Schicksal neu schreibt. Du kannst dir auch innerlich ausmalen, wenn alle mit Liebe erfüllt sind, wie die Situation dann ausgegangen ist. Du gibst ihnen auch die Liebe. Du kannst ihnen im Nachhinein die Liebe geben. Du kannst deine Vergangenheit neu schreiben. Ja. Und das ist eigentlich eine recht reale Technik, die wird heute im NLP wird auch verwendet.
Also meine ich, du gehst gar nicht um das Kind an sich,
nein,
sondern um meine,
richtig,
Vergangenheit.
Genau.
Aha. Mhm.
Das Kind ist eigentlich nur ein Katalysator. Ja. Das Kind hat sich zur Verfügung zu stellen, damit du das aufarbeitest. Es ist jetzt,
aha,
Zeit, dass das gelöst wird.
Aha.
mit Liebe erfüllt.
Ja,
wenn die Einstellung und die Einstellung, Welteinstellung oder die innere Einstellung zum Ganzen, das Weltbild und die Einstellung zur Situation richtig angegangen wird, ändert sich 0, plötzlich. Also das braucht keine Zeit. Das ist, wenn die Einsicht da ist, fließt
es. Ja.
Ja.
Ist der Fall klar?
Mhm.
Ja. Aber auf das wäre es
auch. Nein, selber kommt man nicht drauf. Ne? Deswegen sind wir ja.
Ja.
Gut. Ja, dann haben wir. Ja. Ist alles klar jetzt. Da läuft auch noch jemand rum, ja, aber den. Der macht uns nichts. Ja, denke, das Beispiel. Und das nächste Mal können wir dann, kannst du uns ja berichten, wie es gegangen ist.
Ja.